Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit so lebendig wie noch nie. Ich wurde am 5. Dezember 1901 geboren, in Chicago, Illinois. Aber groß geworden bin ich in einem kleinen Ort namens Marceline, Missouri. Wenn du wissen willst, woher meine Geschichten kommen, dann ist es dieser Ort. Marceline war für mich Magie in Reihenform. Weiße Holzveranden, Felder bis zum Horizont, der Geruch von frischem Gras im Sommer und Schnee im Winter. Die Nachbarn kannten sich beim Namen und die Welt schien in Ordnung. Mein Vater Elias war streng, ein Arbeiter durch und durch. Er glaubte an Disziplin, Ordnung, harte Arbeit. Ich träumte von sprechenden Tieren, fahrenden Zügen, fliegenden Menschen und ich zeichnete. Ständig. Alles. Ich malte an den Wänden, auf Servietten, in der Schule, auf alten Zeitungen. Meine Mutter Flora förderte das, so gut sie konnte. Sie sah das Feuer in mir, auch wenn mein Vater es oft für unnötigen Unsinn hielt. Mit 8 verteilte ich Zeitungen frühmorgens vor der Schule, bei Wind und Wetter. Das war kein Spiel. Das war Arbeit. Und ich lernte, was Verantwortung heißt. Aber ich vergaß nie zu träumen. Die Zeichnerei blieb mein Rückzugsort. Mein erstes Publikum waren Kühe, Hühner und mein kleiner Bruder Roy, der, wie sich später herausstellen sollte, mein wichtigster Verbündeter im Leben wurde. Wir zogen oft um. Erst nach Kansas City, dann zurück nach Chicago. Immer da, wo mein Vater Arbeit fand. Ich musste mich ständig neu eingewöhnen. Neue Schule, neue Freunde, neue Straßen. Aber überall war eines gleich. Ich zeichnete und ich beobachtete. Ich sog Geschichten auf wie ein Schwamm aus Büchern, Zeitungen, Menschen. In Kansas City entdeckte ich etwas, das mein Leben verändern sollte. Cartoons. Kleine bewegte Bilder mit Humor, Herz und Fantasie. Ich war fasziniert. Wie konnte man Emotionen in wenigen Strichen erzählen? Wie konnte man mit Zeichnungen lachen, weinen, hoffen lassen? Ich wusste, das will ich machen. Nicht irgendwann, jetzt. Ich besuchte kurzzeitig die Kunstakademie und belegte Abendkurse in Zeichnen und Karikatur. Tagsüber arbeitete ich als Aushilfe, als Botenjunge, als Verkäufer. Alles, um irgendwie über die Runden zu kommen. Die Familie hatte nicht viel, aber ich hatte meinen Willen. Dann kam der Krieg. Ich war zu jung, um mich offiziell zur Armee zu melden, also fälschte ich mein Geburtsdatum und schloss mich dem Roten Kreuz an. Ich fuhr Krankenwagen in Frankreich, nicht als Soldat, sondern als Helfer. Es war das erste Mal, dass ich Europa sah. Das erste Mal, dass ich die Welt wirklich als groß erlebte. Zwischen zerstörten Straßen und müden Gesichtern hielt ich an meinem Traum fest. Ich will Geschichten erzählen, die Menschen trösten, ermutigen, begeistern. Nach meiner Rückkehr war klar, ich werde nicht Zahnarzt, nicht Verkäufer, nicht Landarbeiter, ich werde Zeichner, ich werde Animator. Auch wenn ich noch nicht wusste, wie genau das funktionieren soll. Ich wusste, dass ich es versuchen würde. Mit allem, was ich hatte. Ich war Walt Disney. Ich war noch kein Genie, kein Mogul, kein Mythos. Ich war ein Junge mit einem Stift, einer Menge Fantasie und der festen Überzeugung, dass Träume nicht naiv sind, sondern notwendig. Zurück in den Staaten nach dem Krieg wusste ich genau, was ich wollte, aber nicht, wie ich anfangen sollte. Ich war gerade mal Anfang 20, hatte kein Geld, keinen Namen, keine Ausbildung im eigentlichen Sinne, nur meinen Zeichenblock und diesen hartnäckigen Wunsch, Bilder lebendig zu machen. Ich fing klein an, wie so viele. Erst bei einer Werbefirma in Kansas City, wo ich einfache Illustrationen für Anzeigen zeichnete. Es war langweilig, aber ich lernte schnell zu arbeiten und wie man Kunden glücklich macht. Dann entdeckte ich die Welt der Cut-Out-Animation, bewegte Pappfiguren, die über die Leinwand huschten. Es war noch weit entfernt vom, was ich im Kopf hatte, aber es war ein Anfang. Ich sog jedes technische Detail auf, das ich finden konnte. Ich wollte alles verstehen, nicht nur den Zeichenstil, sondern den Ablauf, die Technik, die Kameratricks. Ich war besessen. Gemeinsam mit meinem Freund Ub Iwerks, einem brillanten Zeichner mit der Ruhe eines Uhrmachers, gründete ich ein kleines Studio, Love O'Grum Films. Wir wollten eigene kurze Trickfilme produzieren, moderne Märchen, etwas mit Herz und Humor. Ich übernahm alles, Regie, Storyboards, manchmal den Schnitt. Es war ein Rausch. Wir arbeiteten Tag und Nacht, aßen kaum, schliefen auf dem Boden. Aber Träume allein zahlen keine Rechnungen. Love O'Grum lief anfangs gut, auf dem Papier. Doch die Zahlungen blieben aus. Kunden verschwanden. Das Geld war schnell weg. Ich konnte die Miete nicht mehr zahlen, verkaufte meine Kamera, aß kalte Bohnen aus der Dose. Dann Bankrott. Es war mein erster richtiger Absturz. Doch statt aufzugeben, tat ich das, was ich immer tat. Ich packte meine Sachen und suchte einen neuen Anfang. Diesmal Hollywood. Ich fuhr mit einem alten Koffer und einer Filmrolle in der Hand nach Kalifornien. Kein Plan B. Ich kannte dort niemanden, außer meinem Bruder Roy, der dort in einem Sanatorium war. Er glaubte an mich. Er sagte, fang neu an und ich helfe dir. Also gründeten wir gemeinsam die Disney Brothers Studio, unsere kleine Werkstatt der Fantasie. Unser erster richtiger Erfolg kam mit Alice's Wonderland, eine Mischung aus Realfilm und Animation. Ein kleines Mädchen im Zeichentrickland. Die Leute fanden es charmant. Es war anders. Und endlich kam Geld rein. Nicht viel, aber genug für neues Material, ein paar Mitarbeiter, ein bisschen Hoffnung. Dann erfanden wir einen neuen Charakter. Oswald, der lustige Hase. Er war frech, agil, beliebt und gehörte uns, dachten wir. Doch als der Vertrag auslief, mussten wir feststellen, die Rechte an Oswald lagen beim Verleiher. Sie nahmen uns die Figur und fast unser ganzes Team. Ich war wütend und enttäuscht, aber vor allem entschlossen. Ich schwor mir, nie wieder sollte mir jemand meine Schöpfung wegnehmen. Nie wieder würde ich eine Idee verkaufen, ohne die Rechte zu behalten. Und so setzte ich mich hin, mit Ub an meiner Seite. Und wir erschufen jemanden, der alles verändern sollte. Eine kleine, lustige Maus mit großen Ohren und einem Herz voller Energie. Mickey war geboren. Auf dem Papier, in unseren Köpfen, in einem Moment zwischen Wut und Hoffnung. Ich wollte eine Figur, die nicht nur lustig war, sondern Charakter hatte. Keinen stummen Garglieferanten, sondern einen kleinen Kämpfer. Einen, der scheitert, lacht, weitermacht, so wie ich. Wir nannten ihn anfangs Mortimer, aber meine Frau Lillian schüttelte den Kopf. Zu steif, sagte sie. Was ist mit Mickey? Ich dachte kurz nach und stimmte zu. Mickey. Kurz, freundlich, offen. Es passte. Der erste Film mit Mickey hieß Plain Crazy. Wir testeten ihn stumm. Kam okay an, aber kein Durchbruch. Dann machten wir Steamboat Willie, diesmal mit Ton. Das war 1928. Tonfilm war noch ganz neu. Viele Studios trauten sich nicht ran. Wir schon. Und es veränderte alles. Mickey steuerte ein Dampfschiff. Pfiff, tänzelte, trickste. Und das Publikum? Begeistert. Sie hatten so etwas noch nie gesehen. Animation mit synchronisiertem Ton, mit Musik, mit Seele. Plötzlich waren wir kein kleines Studio mehr. Wir waren Innovatoren. Von da an ging's aufwärts. Mickey wurde zum Star. Wir machten Merchandising. Stifte, Uhren, Spielzeug. Ich hielt die Rechte. Wie versprochen. Und ich lernte, eine gute Idee ist nicht nur ein Film, sie ist eine Welt, aber wir wollten mehr. Ich wollte mehr, nicht nur eine Maus, ein ganzes Repertoire. Auch entwickelten wir die Silly Symphonies, kurze Trickfilme mit Musik. Kein festes Personal, sondern freie Fantasie. Eine davon war Skeleton Dance, tanzende Skelette im Mondlicht. Makaber, lustig, technisch aufwendig. Genau mein Ding. In dieser Phase begannen wir, Farbe zu nutzen. Technicolor. Vollständig dreifarbige Animation, das hatte noch keiner gemacht. Wir setzten alles auf eine Karte. Flowers and Trees. Der Film war teuer, riskant, aber er gewann den allerersten Oscar für einen animierten Kurzfilm. Und wir wussten, das ist der Weg. Unsere Figurenfamilie wuchs. Minnie, Goofy, Donald Duck. Jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihren Macken, ihrer Stimme. Und hinter den Kulissen wuchs unser Team. Die besten Zeichner, Komponisten, Tontechniker. Wir waren ein kreatives Labor. Ich war kein einfacher Chef. Ich war fordernd, detailversessen, manchmal stur. Aber ich hatte Visionen. Ich sah Filme im Kopf, bevor sie jemand anders auch nur angedacht hatte. Ich hörte Musik und wusste, welche Bewegung dazu gehört. Ich schrieb Notizen auf Servietten, Skizzen auf Telefonrechnungen. In dieser Zeit wurde Disney mehr als ein Name, es wurde ein Stil. Wir erzählten einfache Geschichten mit großer Wirkung, wir verbanden Technik mit Gefühl und wir machten aus Cartoons eine anerkannte Kunstform. Ich stand oft bis spät in der Nacht im Studio. Ich sprach mit den Animatoren, testete Szenen, schnitt Dialoge. Ich lebte für diese Welt. Und das Publikum? Es folgte uns. Kinder, Erwachsene, Kritiker, sie alle wollten mehr. Aber ich war schon wieder weiter. Ich dachte an etwas, das noch keiner gewagt hatte. Ein abendfüllender Zeichentrickfilm. Viele erklärten mich für verrückt. Ein Cartoon, der 90 Minuten dauert? Wer soll sich das ansehen? Ich hörte zu, nickte und arbeitete weiter. Denn ich wusste, wenn Mickey uns die Tür geöffnet hatte, dann war der nächste Schritt, durch sie hindurchzugehen. Alle sagten, es wird dein Untergang. Ein abendfüllender Zeichentrickfilm. Das hatte noch niemand versucht. Kein Studio, kein Produzent, kein Verleih. Zu teuer, zu riskant. Die Leute würden einschlafen, sagten sie. Kinder würden unruhig, Erwachsene gelangweilt. Ich hörte es oft genug, um selbst kurz daran zu zweifeln. Aber nur kurz. Ich glaubte an die Kraft der Geschichte. Und ich wusste, wenn wir es richtig machen, würden die Leute vergessen, dass sie eine Zeichnung sehen. Sie würden mitfühlen, lachen, weinen, hoffen. Ich entschied mich für ein Märchen, für eine Geschichte, die jeder kannte und doch keiner je so gesehen hatte. Schneewittchen, eine Prinzessin, eine böse Königin, sieben Zwerge und ein Kuss, der Leben rettet. Klassisch, ja, aber auch zeitlos und voller Emotion. Die Arbeit begann 1934 und sie wurde größer, aufwendiger, teurer als alles, was wir je gemacht hatten. Ich wollte keine flachen Figuren, keine platten Gags. Ich wollte Charaktere mit Seele, Bewegungen mit Gewicht, Augen, die mehr erzählen als tausend Worte. Unsere Zeichner mussten lernen, wie man Muskeln darstellt, wie Stoffe fallen, wie Licht sich auf Haut legt. Alles per Hand. Bild für Bild. 24 Bilder pro Sekunde. Tausende von Zeichnungen. Wochenlange Arbeit für ein paar Minuten. Ich führte Regie, auch wenn es kein offizieller Titel war. Ich ging durch die Hallen, sprach mit jedem, stellte Fragen, gab Impulse. Ich war überall. Die Musik, die Farben, der Rhythmus, alles musste stimmen. Ich wusste, der Film würde nicht nur beurteilt, er würde uns definieren. Die Kosten stiegen. Aus ursprünglich $250.000 wurden am Ende fast 1,5 Millionen. Ich nahm Kredite auf. Ich verpfändete, was ich konnte. Mein Haus, mein Ruf, meine Zukunft. Alles lag auf dem Tisch. Und dann im Dezember 1937 war es soweit. Premiere im Carthay Circle Theater in Los Angeles. Die besten Plätze waren besetzt. Stars, Produzenten, Kritiker. Ich saß nicht ruhig. Ich ging auf und ab. Und dann begann der Film. Als Schneewittchen in den Apfel biss, wurde es mucksmäuschenstill. Und als die Zwerge weinten, hörte ich leises Schluchzen im Publikum. Am Ende, tosender Applaus, Standing Ovations. Ich wusste, wir hatten es geschafft. Schneewittchen und die sieben Zwerge wurde ein weltweiter Erfolg. Er spielte Millionen ein, gewann einen Ehren-Oscar, begleitet von sieben Mini-Oscars. Eine Geste, die ich nie vergessen werde. Aber ich dachte schon weiter. Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi. Jeder dieser Filme war ein Experiment, eine neue Richtung. Fantasia zum Beispiel, eine visuelle Sinfonie. Musik, Bild, keine Dialoge. Die einen liebten es, die anderen waren irritiert. Aber niemand sagte, wir wiederholen uns. Doch mit dem Wachsen kamen auch die Schwierigkeiten. Die Kosten explodierten. Der Druck wuchs. Und dann der Streik. Teile meines Teams verlangten mehr Lohn, mehr Anerkennung. Ich war verletzt. Ich dachte, wir seien eine Familie. Stattdessen standen sie mit Schildern vor dem Studio. Ich ging auf Reisen, um Abstand zu gewinnen. Nach Südamerika, auf Wunsch der US-Regierung. Es war Kriegszeit. Man wollte, dass wir Filme machen, die die gute Seite stärken. Ich tat es, aber nicht mit vollem Herzen. Ich spürte, die Welt veränderte sich. Und wir mussten entscheiden, ob wir nur träumen wollten oder auch überleben. Die frühen 40er fühlten sich an, als würde die Fantasie gegen die Realität verlieren. Der Zweite Weltkrieg war da. Nicht nur in Europa, sondern auch bei uns im Studio. Nicht mit Bomben, sondern mit Sorgen, mit Druck, mit tiefen Rissen in der Fassade. Der Streik 1941 hatte mich schwer getroffen. Ich war nie der Typ, der ausbeutete. Ich glaubte, wir ziehen alle am selben Strang. Aber plötzlich standen viele meiner eigenen Leute mit Plakaten vor dem Tor, schrien meinen Namen, forderten mehr Geld, bessere Bedingungen. Ich fühlte mich verraten. Vielleicht auch, weil ich den Wandel der Zeit nicht sehen wollte. Ich war Visionär, kein Verhandler. Aber jetzt musste ich lernen. Gleichzeitig brach der internationale Markt weg. Der Krieg hatte Europa lahmgelegt, unsere Filme konnten nicht mehr weltweit laufen, die Einnahmen sanken, während die Produktionskosten weiter stiegen. Und dann kam das Militär. Nicht mit Panzern, sondern mit Verträgen. Die US-Regierung bat uns um Hilfe. Propagandafilme, Ausbildungsfilme, Material für die Truppen, für Schulen, für Aufklärungskampagnen. Ich sagte zu, nicht weil ich es liebte, sondern weil es überlebenswichtig war. Wenn wir das nicht machten, ging das Studio unter. Auch produzierten wir Der Führer's Face mit Donald Duck, Education for Death, animierte Anleitungen zur Flugzeugwartung, zur Seuchenprävention. Es war eine ganz andere Art des Geschichtenerzählens. Keine Märchen mehr, keine Zwerge, keine verzauberten Schlösser, sondern Zahlen, Fakten, klare Botschaften. Ich versuchte trotzdem, die Seele zu bewahren. Ich ließ Humor zu, wo es ging. Und ich achtete darauf, dass die Qualität stimmte. Denn egal, was wir machten, der Name Disney stand drauf. Und das sollte etwas bedeuten. In dieser Zeit lernten wir, mit weniger mehr zu machen. Weniger Farbe, weniger Musik, weniger Personal, aber immer mit vollem Einsatz. Es war Überlebensarbeit. Keine Inspiration, sondern Disziplin. Und trotzdem, es entstanden auch schöne Dinge. Kurzfilme mit Bambi, ein kleines Wiedersehen mit Dumbo und vor allem neue Talente. Junge Zeichner, die ihre ersten Schritte machten. Einige von ihnen sollten später Legenden werden. Ich spürte, wie sich etwas in mir veränderte. Der naive Träumer war erwachsen geworden. Ich glaubte immer noch an Magie. Aber ich wusste jetzt, dass sie Arbeit kostet. Dass ein Lächeln auf der Leinwand manchmal Tränen im Studio bedeutete. Wir begannen, kleinere Filme zu produzieren, sogenannte Package Films. Saludos Amigos, The Three Caballeros. Teilweise inspiriert von meiner Reise nach Südamerika. Bunt, musikalisch, voller Energie, aber nicht das, was ich wirklich wollte. Es war Überbrückung, kein Neubeginn. Der Krieg dauerte an und wir hielten durch. Mit Mühe, mit Schulden, mit ungebrochenem Willen. Ich war oft erschöpft, aber ich gab nicht auf. Denn tief in mir spürte ich, diese Phase geht vorbei. Und dann brauchen die Menschen wieder etwas, das sie hoffen lässt. Etwas, das sie mitnimmt, das sie träumen lässt. Ich plante bereits heimlich an einem neuen Film. Eine Rückkehr zur klassischen Form. Märchen, Musik, Herz. Denn ich wusste, nach der Dunkelheit kommt das Licht. Der Krieg war vorbei, aber die Welt war eine andere. Auch ich hatte mich verändert. Ich hatte erlebt, wie schnell Träume zu Kalkulationen werden können, wie Kreativität unter Staatsaufträgen erstickt. Aber jetzt wollte ich zurück. Zurück zum Kern. Zurück zur Fantasie. Auch wagten wir es noch einmal. Cinderella. Aschenputtel. Eine Geschichte über Hoffnung in dunklen Zeiten. Ich wusste, wenn dieser Film floppt, ist das Studio ruiniert. Es war eine letzte große Wette. Aber sie ging auf. Der Film kam 1950 ins Kino und die Menschen strömten. Männer, Frauen, Kinder, alle brauchten ein Stück Märchen. Cinderella war klassisch animiert, mit Musik, Charme, einem Hauch Humor und dem Herzen am richtigen Fleck. Wir waren zurück im Spiel. Dann kam Alice im Wunderland. Ein visuelles Fest. Verrückt, bunt, eigensinnig, vielleicht zu eigensinnig. Kritiker waren unsicher, das Publikum gespalten. Aber mir gefiel es. Es war anders. Und es zeigte, dass wir nicht stehen bleiben wollten. Gleichzeitig interessierte mich etwas Neues. Realfilm. Keine Zeichnungen, keine Animation, echte Schauspieler, echte Sets. Treue der Herzen. Die Abenteuer von Ichabod und Thaddäus Kröte, später 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich wollte testen, ob Disney mehr sein konnte als Trickfilm. Und siehe da, es funktionierte. Nicht nur als Versuch, als Erfolg. Aber ich dachte noch weiter. Ich hatte immer wieder Kinder gesehen, die nach unseren Filmen weinten, weil sie nicht wollten, dass die Welt auf der Leinwand endet. Und ich fragte mich, warum nicht eine Welt bauen, die bleibt? Kein Kino, ein Ort zum Eintauchen, ein Ort, wo die Geschichten weiterleben. Die Idee war da. Ein Park, ein echtes, funktionierendes, lebendiges Disneyland. Die meisten hielten mich für verrückt. Einen Freizeitpark? Mit sprechenden Mäusen und Plastikschlössern? Spielkram, sagten sie. Ein Millionengrab. Aber ich ließ mich nicht beirren. Ich fing an zu skizzieren. Attraktionen, Bereiche, Wege, Farben. Ich baute Modelle. Ich sprach mit Architekten. Ich ließ Kameras laufen, die alles dokumentierten. Ich wollte, dass man nicht nur Filme sieht, sondern in sie hineingeht. Zur gleichen Zeit entdeckten wir ein neues Medium. Fernsehen. Und ich erkannte sofort, was für ein Werkzeug das sein könnte. Nicht als Konkurrenz zum Kino, als Erweiterung. Ich schlug ABC vor, eine neue Serie zu produzieren. Disneyland. Eine Mischung aus Unterhaltung, Vorschau auf kommende Filme und ein bisschen Werbung für das, was kommen sollte. The Mickey Mouse Club war unser nächster Streich. Kinder vor der Kamera, Kinder vor dem Bildschirm, vereint durch Ohren und Lachen. Die Show wurde ein Hit. Mickey war wieder da. Und diesmal jeden Nachmittag im Wohnzimmer. Ich war viel unterwegs. Zwischen Drehorten, Studiobüros, Parkplänen. Ich arbeitete rund um die Uhr. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich nicht anders konnte. Ideen kamen beim Frühstück, auf dem Heimweg, mitten in der Nacht. Ich schrieb sie auf Servietten, zeichnete sie auf Hotelpapier. Diese Jahre fühlten sich an wie ein zweiter Frühling, nicht weil alles perfekt lief, sondern weil es wieder vibrierte, weil ich wusste, wir hatten das Schlimmste überstanden. Und jetzt konnten wir wieder groß träumen. Ich stand kurz vor der Umsetzung meines verrücktesten Projekts überhaupt. Und diesmal wollte ich nicht nur einen Film zeigen, ich wollte eine Welt bauen, in der er nie zu Ende geht. Am 17. Juli 1955 öffnete Disneyland seine Tore. Es war heiß, überfüllt, chaotisch und der wichtigste Tag meines Lebens. 28.000 Menschen kamen. Die Eintrittskarten waren schnell weg. Die High Heels der Damen versanken im frisch gegossenen Asphalt. Ein Wasserrohr brach, ein Karussell blieb stehen. Und trotzdem, die Leute waren begeistert. Ich ging mit Tränen in den Augen durch den Park. Ich sah Kinder mit offenen Mündern, Väter mit glänzenden Augen, Mütter, die lachten wie Mädchen. Das war kein Freizeitpark. Das war ein Traum, in Beton und Farbe gegossen. Disneyland war in Bereiche unterteilt. Main Street USA, Adventureland, Fantasyland, Tomorrowland. Jede Ecke erzählte eine Geschichte. Kein Ort war zufällig. Jedes Detail war geplant. Die Mülltonnen, der Geruch von Popcorn, die Musik im Hintergrund. Alles Teil der Illusion. Ich hatte keine Kosten gescheut. Ich hatte Fernsehshows genutzt, um den Park zu finanzieren. Ich hatte Architekten und Zeichner Seite an Seite arbeiten lassen. Und ich hatte durchgesetzt, dass Walt Disney selbst überall präsent war. Nicht nur als Name, sondern als Erzähler, als Gastgeber, als Geist. Das Fernsehen wurde zum Verstärker. The Wonderful World of Disney lief jeden Sonntagabend. Millionen sahen zu, wie ich neue Filme ankündigte, Geschichten erzählte, das nächste Kapitel Disney präsentierte. Ich wurde eine Figur in meiner eigenen Welt. Lächelnd, freundlich, aber immer mit dem nächsten Projekt im Kopf. Wir expandierten. Neue Filme kamen. Susi und Strolch, Peter Pan, Schneewittchen als Wiederaufführung. Und dann der ganz große Wurf. Mary Poppins. Eine Mischung aus Realfilm und Tricktechnik mit Songs, Herz, Magie. Der Film wurde ein Welterfolg. 5 Oscars. Ich war stolz. Auf das Team. Auf das Experiment, auf den Mut, es gewagt zu haben. Aber ich war schon wieder weiter. Ich wollte mehr als nur Filme, mehr als einen Park. Ich wollte eine Stadt, eine funktionierende, saubere, effiziente Stadt der Zukunft. Ich nannte sie EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Kein Utopia, ein Testfeld für neue Technologien, neue Gesellschaftsmodelle. Menschen sollten dort leben, arbeiten, lernen, gemeinsam Lösungen finden. Eine Stadt ohne Stillstand. Ich zeichnete, baute Modelle, präsentierte das Konzept. Viele schüttelten den Kopf. Aber ich wusste, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir es zuerst wagen, sie anders zu denken. Meine Gesundheit wurde schwächer. Ich hustete mehr. Der Arzt sagte, Lungenkrebs. Ich sagte, noch nicht. Ich arbeitete weiter. An Epcot. An Disney World. Dem größeren, weiterentwickelten Park in Florida. An neuen Ideen, neuen Geschichten. Ich war nie stehen geblieben. Nicht als man mir sagte, Cartoons seien nur für Kinder. Nicht als sie sagten, ein Zeichentrickfilm würde scheitern. Nicht als sie über Disneyland lachten. Ich hatte immer gesehen, was noch nicht da war, und es dann gebaut. Meine Zeit lief ab, aber ich fühlte keine Angst. Ich sah, was wir erschaffen hatten. Eine Maus, ein Schloss, einen Ort, an dem Familien lachen. Und ich wusste, das bleibt. Denn Träume altern nicht. Ich starb am 15. Dezember 1966 in einem Krankenhaus in Los Angeles. An Lungenkrebs, eine Krankheit, die ich zu lange ignoriert hatte. Ich war 65 Jahre alt. Die Welt erfuhr es über Radio, Zeitungen, das Fernsehen. Walt Disney ist tot, hieß es. Aber das stimmte nicht ganz. Mein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Ja, aber meine Idee, die lebte weiter. Mein Bruder Roy übernahm, was ich nicht mehr vollenden konnte. Er ließ Disney World bauen, so wie ich es geplant hatte. 1971 öffnete der Park in Florida. Mit Märchenschlössern, Dschungelbahnen, Raumfahrtillusionen. Roy stand zur Eröffnung da, sprach meine Worte und starb nur wenige Monate später. 2 Brüder, 2 Träumer, 2 Lebenswerke. Aber das war erst der Anfang. In den Jahren nach meinem Tod wuchs Disney zu einem Imperium. Neue Filme kamen. Ariel, Die Schöne und das Biest, Der König der Löwen. Dann Pixar, dann Marvel, dann Star Wars. Die Maus, die ich einst auf eine Serviette skizzierte, wurde zum Gesicht eines globalen Mediengiganten. Manche sagten, es ist nicht mehr Walt Disney. Und vielleicht hatten sie recht. Die Firma wurde größer, kühler, professioneller. Aktien, Vorstandssitzungen, Markenstrategien. Aber irgendwo dazwischen blieb etwas erhalten. Der Kern. Ein Kind, das auf einer Bank in Disneyland Eis schlägt und fragt, Papa, wohnt hier wirklich Mickey? Ein Erwachsener, der bei When You Wish Upon a Star für einen Moment die Welt vergisst. Ein Animator, der stundenlang an einem einzigen Ausdruck feilt, weil er weiß, dieser Blick erzählt mehr als 100 Worte. Das ist Disney. Nicht nur ein Unternehmen, eine Idee, ein Versprechen. Ich bin in Museen, in Biografien, in Dokus. Mein Name prangt auf Fassaden. Meine Stimme klingt noch aus alten Fernseharchiven. Aber das, worauf ich wirklich stolz bin, lässt sich nicht anfassen. Es ist das Leuchten in den Augen, die Magie im Alltag, der Glaube daran, dass Fantasie etwas verändern kann. Ich war kein Genie. Ich war kein Heiliger. Ich war ein Mann mit einem Bleistift, einer Hartnäckigkeit und dem Mut, sich lächerlich zu machen. Ich bin oft gescheitert. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich bin nie stehen geblieben. Ich habe an etwas geglaubt. Und ich habe es gebaut. Wenn du je in Disneyland stehst und durch Main Street gehst, schau nach oben. Manchmal spielt dort Musik, die du aus deiner Kindheit kennst. Manchmal weht Wind, der nach Zuckerwatte riecht. Und manchmal, wenn du genau hinsiehst, glaubst du, da oben steht jemand und schaut zu. Mit einem kleinen Lächeln im Gesicht. Denn Träume sterben nicht. Nicht wirklich. Ich sagte einmal, und es gilt bis heute, If you can dream it, you can do it. Das war mein Motto und mein Vermächtnis. Ich war Walt Disney und ich glaube noch immer an Magie. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns. Bald wieder. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.